So, jetzt spreche ich mit Frau Dr. Miriam Heitle, Erforscherin der Rolle der Kultur in frühen menschlichen Gesellschaftsformen am Senckenberg-Forschungsinstitut in Frankfurt und an der Uni in Tübingen sowie für die Akademie der Wissenschaften in Heidelberg als wissenschaftliche Koordinatorin tätig und auch hier in Leipzig zu Gast, wo sie über die wissenschaftliche Konstruktion oder überhaupt den Begriff von Natürlichkeit bei den menschlichen Geschlechterrollen in der menschlichen Frühgeschichte sprechen wird, also bis zurück zur Steinzeit vielleicht. Erstmal habe ich mir da die Frage gestellt, wie diese Tätigkeit von Menschen, auf denen ja auch die Geschlechterrollen dann basieren, überhaupt rekonstruiert werden kann, vermutlich nicht mit Hilfe von Höhlenzeichnungen, oder?
Das ist eigentlich einer der wichtigsten Aspekte in meinem Vortrag, dass wir sehr, sehr wenig tatsächlich wirklich rekonstruieren können. Nein, Höhlenzeichnungen bringen es da überhaupt nicht. Wir gehen ja auch zurück in unserer Menschheitsgeschichte ungefähr 3 Millionen Jahre vor heute. Da kann man dann wirklich also von frühen Menschen noch der Gattung Homo sprechen. Und da haben wir keine Bilder, da haben wir allenfalls ein paar einzelne Knochen, da haben wir ein paar einzelne Steingeräte. Und daraus kann man definitiv keine Geschlechterrollen ableiten. Und das ist eine meiner Hauptaussagen in diesem Vortrag, dass wir eben große Probleme haben, überhaupt irgendwelche Geschlechterrollen abzuleiten. Und alles, was so in publikumswirksam in Büchern oder sowas gebracht wird, das war schon immer so, das geht auf unsere Evolution zurück und so, das ist einfach Quatsch.
Schon wenn wir jetzt so vielleicht die Geschlechterrollen in heutigen Gesellschaftsformationen, die noch so ein bisschen so ähnlich sind, vielleicht wie man sich die urtümlichen vorstellt, also die auch noch so ein bisschen ans Jagen und Sammeln angelehnt leben, schauen wir vermutlich auf ganz unterschiedliche gewachsene Kulturen, sind nicht vielleicht auch diese Unterschiede in verschiedenen weltweit vorzufinden Gesellschaftsformen auch schon so unterschiedlich, dass man daraus gar nichts so Gemeinsames so leicht ableiten kann?
Ja, genau, das ist es natürlich. Diese ganzen Kulturen haben sich auch entwickelt. Die haben sich sehr stark sogar entwickelt und die haben sich natürlich unter ganz verschiedenen Voraussetzungen entwickelt. Wir können tatsächlich keine Gemeinsamkeiten ableiten oder nur sehr beschränkte Gemeinsamkeiten ableiten. Es gibt im Prinzip 3 verschiedene Möglichkeiten, überhaupt was zu sagen, oder 3 verschiedene Performanzen, die es gibt, 3 verschiedene Ausdrucksarten, welche die primärgeschlechtlich gebunden sind. Das ist eben was, was jetzt direkt mit dem Fortpflanzungsapparat irgendwie zusammenhängt. Das ist dann bei Frauen zum Beispiel Menstruation, Schwangerschaft, Geburt, Laktation. Das ist natürlich wirklich biologisch irgendwie begründet. Hängt noch an den Dingen, hängt noch mit den Hormonen auch zusammen und so. Da ist nur eine sehr, sehr beschränkte kulturelle Variabilität da. Klar, also ein Kind kann nur auf eine bestimmte Art auf die Welt kommen. Es kann vielleicht noch per Kaiserschnitt kommen, aber es wächst normalerweise eben in einer Gebärmutter heran. Punkt. Dann gibt es die sekundär bedingten Performanzen. Die werden oftmals an irgendwelchen Körpermerkmalen festgemacht, sind aber tatsächlich einfach kulturell mitgeprägt. Da hätten wir das Beispiel Gewichtheberinnen zum Beispiel. Also da wird natürlich gesagt, klar, also Männer eignen sich von ihrer ganzen Körperkraft her viel mehr zu irgendwelchen schweren Gewichten zu heben und so. Aber wir haben Gewichtheberinnen, auch ganz bekannte jetzt hier in Deutschland, wie die Julia Rode. Die können genauso Gewichte heben, die bringen tolle Leistungen und es gibt Männer, die Ballett tanzen. Es gibt ganz unterschiedliche Rollen, die man einnehmen kann. Es gibt vielleicht natürlich einige Bedingungen. Frauen können prinzipiell weniger Muskelmasse aufbauen als Männer, aber das hindert sie natürlich nicht daran, trotzdem das zu tun und weitaus bessere Leistungen zum Teil zu bringen als Männer oder Männer in anderen Kategorien, die eher Frauen zugeschrieben werden, dass die dort bessere Leistungen bringen.
Also innerhalb eines Geschlechts ist die Variation schon so breit, dass das schwierig ist, überhaupt so Geschlechterrollen abzuleiten.
Ja.
Nun habe ich vielleicht nach meiner Schulzeit so ein komisches Bild im Kopf von männlichen Jägern, von Mammuts oder vielleicht von weiblichen Sammlerinnen von Früchten mit so einem Korb in der Hand im Kopf. Aber nach meiner Schulzeit wurde das Bild von Geschlechtsidentität auch nochmal ziemlich umgekrempelt und neu betrachtet. Gibt es da auch Befunde, die diese Zweiteilung oder Binarität von Geschlechtsidentität doch jetzt mehr in Frage stellen in dieser frühgeschichtlichen Betrachtung?
Ja, also wir haben 2 Möglichkeiten an dieses Problem ranzugehen. Zum einen können wir natürlich schauen, was gibt es heutzutage für Analogien, was gibt es für Analogien bei unseren nächsten Verwandten, den Schimpansen zum Beispiel, und was gibt es für Analogien bei heutigen Jäger- und Sammlervölkern. Und da hat sich in den letzten Jahren sehr viel getan, sowohl bei den Schimpansen, da nahm man lange Zeit auch davon an, ganz typisches Verhalten, die Männer jagen, die Frauen essen eben Früchte. Es hat sich in der Zwischenzeit herausgestellt, dass also bei den Populationen, bei denen es genauer untersucht ist, auch ungefähr 30% der weiblichen Bevölkerung jagt auf die eine oder andere Art und Weise. Und bei Jäger- und Sammlervölkern, da gibt es einfach auch ganz große Varietäten. Da gibt es Populationen, bei denen es wirklich so ist, dass nur die Männer Fleisch beschaffen und Frauen sammeln ausschließlich. Und es gibt aber andere Bevölkerungen, wie die Akta zum Beispiel auf den Philippinen oder auch im Amazonaswald die Matzes, wo Frauen einen ganz, ganz großen Anteil an der Jagd haben. Sei es in Kooperation mit Männern, also dass zum Beispiel Paare zusammenjagen, und da ist es dann eben nicht so, wie oft dargestellt wird, naja, die Frauen begleiten ihren Mann, sondern die Paare gehen zusammenjagen und die Frauen machen alle Tätigkeiten, die mit einer Jagd zu tun haben. Bei den Akta ist es auch so, dass die Frauen ganz oft alleine jagen gehen und wirklich ein Großteil überhaupt des Proteineintrags in die Gruppe wieder mitbringen. Es hindert die Frauen, wenn sie denn jagen gehen, nicht daran, ob sie Kinder haben oder nicht. Manche nehmen ihre kleinen Kinder sogar mit auf die Jagd. Andere lassen ihre Kinder dann im Dorf, wenn sie etwas älter sind und zu schwer zum Tragen sind. Also es gibt nichts, was Frauen an irgendwas hindert, und es gibt für alles für sehr vieles Beispiele und für sehr vieles aber auch genauso Gegenbeispiele. Das ist das, was wir wirklich in den letzten Jahrzehnten gelernt haben und was wir in der Zwischenzeit einfach auch für die Urgeschichte annehmen, dass es da sich sehr viel entwickelt hat.
Nimmt man da auch schon an, dass in diesen Gesellschaften so eine Art andere Formen von Geschlechtlichkeit, also Rollen oder Muster, die eben dazwischen liegen, irgendwie wie die Intergeschlechtlichkeit oder Transsexualität schon gegeben hat?
Wir können es tatsächlich nicht im Einzelnen sagen. Was wir mehr und mehr beobachten können, wenn wir tatsächlich Bestattungen haben mit Grabbeigaben, die wir normalerweise einem Geschlecht zuordnen können und wo dann das biologische Geschlecht nicht mit diesem Grabbeigabengeschlecht, sagen wir mal so, übereinstimmt, dass es eben in einzelnen Gruppen tatsächlich intergeschlechtliche Wesen gab, die jetzt nicht sich klar zuordnen ließen. Was wir heute allerdings sagen können, wenn es dritte Geschlechter gibt, also richtig kulturell festgemachte dritte Geschlechter, wie die Sworn Virgins zum Beispiel auf dem Balkan oder so, die werden immer abgeleitet von einem Geschlecht. Also die Sworn Virgins sind zum Beispiel von Frauen abgeleitet, genauso wie die Hombres Mujeres oder die Hijras Männer sind, die eben nicht in ihr Männerklischee reinpassen, sondern da in ein drittes Geschlecht aufgemacht werden. Was ich bislang zumindest nicht weiß, ist von irgendwelchen Gesellschaften, in denen es ganz offen einfach ist, wo sich alle irgendwie in jede Richtung ausbreiten können. Ganz einfach deswegen, weil das natürlich gewisse Machtverhältnisse in einer Gesellschaft auf den Kopf stellt. Und da sind wir im Moment gerade dabei, in unserer Gesellschaft einfach neue Wege zu finden, was aufzumachen. Was allerdings nicht heißen muss für die Frühgeschichte, dass es nicht sowieso ganz viele gab, die einfach nicht in einer speziellen Rolle festgelegt waren, sondern sich als Frauen definiert haben, aber vielleicht einfach die komische Tante waren, die etwas anders sich verhalten hat als die anderen. Solange ich mich jetzt nicht in eine Rolle reinbegeben muss mit einem Stempel drauf, ich bin das, ich bin jenes, kann ich sehr vieles machen, ohne überhaupt irgendwie aufzufallen.
Ja, also für das Frauenbild der Frühzeit gibt es ja auch ganz unterschiedliche Role Models sozusagen. Einerseits gab es so die Vorstellung eines frühzeitlichen, friedfertigen Matriarchats. Andererseits auch vielleicht eine Vorstellung von jagenden und waffentragenden Amazonen. Auch so ein Bild, das uns als Legende überliefert ist. Was hat die Archäologie da gefunden und wie blicken wir heute da drauf?
Also zu dem Matriarchat können wir relativ wenig sagen. Das wurde ja sehr stark abgeleitet von Frauendarstellungen, die in bestimmten Zeiten sehr häufig auftreten, die aber auch ganz unterschiedlich interpretiert wurden. Zu den Amazonen, da gibt es tatsächlich durchaus immer wieder Funde, auch von Schwertträgerinnen, also die, wo die Skelette eindeutig weibliche Merkmale zeigen, die Grabbeigaben aber eindeutig männliche Rollenmodelle im Prinzip zeigen. Da hat sich einiges getan, wobei man sagen muss, es gab wahrscheinlich ganz unterschiedliche Festlegungen, auch kulturelle Traditionen in ganz unterschiedlichen Zeiten. Ich meine, wir sprechen von 3 Millionen Jahre Menschheitsgeschichte auf der ganzen Welt. Also da hat sich sehr, sehr viel entwickelt in den Jahrmillionen, muss man sagen. Wir können eigentlich erst annehmen, so in den letzten 10, 20, 30.000 Jahren, dass sich mehr und mehr wirklich Rollen herausgebildet haben können, die allerdings eben, wie gesagt, sehr stark traditionell festgelegt sind.
Also die Menschheitsgeschichte ist ja auch durch so eine Art Spezialisierung irgendwie gekennzeichnet. Vielleicht ist auch Geschlecht vielleicht sowas als sowas wie eine Spezialisierung zu begreifen? Oder denkst du, das ist zu einfach gedacht?
Geschlecht kann also eine Art Spezialisierung begriffen werden. Geschlecht wird auch teilweise für solch eine Spezialisierung genutzt, aber genauso wie Alter auch für eine Spezialisierung genutzt wird. Und das sehen wir zum Beispiel auch heutzutage bei der Zuschreibung, was für uns Kindheit ist. Also es geht ja nicht nur um Zuschreibungen mit Geschlecht oder sowas, sondern auch andere Zuschreibungen. Kindheit ist bei uns heute was, was vollkommen anders ist als jetzt im Mittelalter, bei dem man Kinder eigentlich als kleine Erwachsene definiert hat, die vielleicht noch nicht so leistungsfähig sind, aber prinzipiell natürlich das Gleiche machen können wie Erwachsene. Auch heute sehen wir Kindheit als was vollkommen anderes. Und genau so, denke ich, müssen wir auch die Geschlechterrollen auffassen. Die sind natürlich Zuschreibungen und gerne auch mit irgendwelchen Spezialisierungen. Frauen machen dies, Männer machen das. Und es macht es natürlich einfacher, wenn ich solch eine Tradition habe. Ich muss nicht jedes Mal das wieder ausverhandeln, machst du jetzt dies, machst du jetzt jenes, sondern es ist klar, die jüngere Frau macht das, der jüngere Mann macht jenes, die verheiratete Frau mit Kindern macht dies, der Ehemann macht jenes, die alte Großmutter macht das, der alte Großvater macht jenes. Damit hat man das Ganze natürlich einfacher, wenn man die Rollen sehr stark zugeschrieben hat. In einer solch vielfältigen Gesellschaft, wie wir das heute haben, passt es einfach nicht mehr so.
Vielleicht geht es ja auch darum, dass Abweichungen von solchen Zuschreibungen eher eine Bereicherung sind als ein Problem oder so, das halt so zu betrachten.
Sie sind eine Bereicherung, definitiv. Und jede Kultur oder jede Tradition, die wir auch haben, ist natürlich auch ein dynamischer Prozess, muss man sagen. Es ist natürlich ein selbsterhaltendes System. Jede Tradition möchte sich selber erhalten, soll so weitergeführt werden. Gleichzeitig ist natürlich jede Innovation, die reinkommt, wieder der Beginn einer möglichen neuen Tradition und kann ganz neue Impulse in einer Gesellschaft geben, ganz klar.
Jetzt vielleicht nochmal zurück zu den Überbleibseln, die man so in Gräbern finden könnte. Was wissen wir denn heute über Bekleidung und Schmuck? Woher hat sich das irgendwie entwickelt und was hat das vielleicht auch mit Geschlechtsidentität zu tun? Vermutlich waren es ja nicht nur Frauen, die für die Herstellung von Bekleidung zuständig waren. Aber was sind das überhaupt für Dinge, die man jetzt noch in diesen Steinzeitgräbern finden kann? Die sind ja wahrscheinlich schon ganz schön zerflattert, wenn man da was findet.
Ja, insbesondere Kleidung ist natürlich sehr schwer. Wir haben kaum irgendwelche Textilien erhalten, insbesondere in diesen frühen Zeiten. Den frühesten Schmuck haben wir ab so ungefähr 100.000 Jahre vor heute und der ist bislang nicht irgendwie geschlechtsspezifisch zugeordnet, muss man sagen. Also da kann man jetzt nicht sagen, Frauen haben das getragen, Männer haben das getragen. Das ist erst etwas, was sich auch mit der Zeit mit diesen Rollen tatsächlich mehr und mehr entwickelt. In der Jungsteinzeit, als wir dann so Ackerbauern haben, da kann man oftmals genauer sagen, Frauen haben dieses Inventar in Gräbern drin, Männer haben jenes. Aber das ist von Kultur zu Kultur auch sehr, sehr unterschiedlich. Und es ist etwas, was sich langsam entwickelt und wo wir eine ganz, ganz große Variationsbreite eben auch bei heute lebenden Völkern Jäger und Sammler, aber genauso Ackerbauern sehen können.
Ja, vielleicht zurück zur Wissenschaft der Gegenwart. Wie blicken die Wissenschaften von der menschlichen Frühgeschichte denn auf die Konzepte, die so eine binäre Geschlechteridentität wissenschaftlich in Frage stellen? Gibt es da heute immer noch viele Widerstände, das anzuerkennen, dass Geschlecht eben eine Kategorie ist, die nicht so einfach gestrickt ist?
Wir hatten da längere Zeit damit zu kämpfen, muss man sagen, so bis ungefähr die Jahrtausendwende rum, kann man sagen. Aber seither bricht das Ganze mehr und mehr auf. Es war lange Zeit so, dass man angenommen hat, also das, was man an Beigaben findet, ist das, was tatsächlich das Ganze ausmacht. Und im Notfall haben die Anthropologen, die die Skelette biologisch bestimmen, haben die einfach nicht recht. Man hat einfach nicht anerkannt, dass es da irgendwelche Diskrepanzen geben kann. In der Zwischenzeit sieht man das, dass es Diskrepanzen geben kann. Beide Untersuchungsmethoden sind gleichwertig nebeneinander. Und wenn dann eben Unterschiede auftreten, die man nicht so einfach erklären kann, also Männer mit irgendwelchen Fraueninventaren oder Frauen mit Männerinventaren, dann fragt man sich in der Zwischenzeit, an was kann es denn liegen, und geht mehr und mehr in die Diskussion. Und das befähigt uns natürlich tatsächlich auch in einzelnen Kulturen genauer hinzugucken und sagen, da tritt irgendwas gehäufter auf, da kann man eventuell sagen, es gibt dritte Geschlechter. Und wir sind dadurch in unserem Fach sehr befruchtet worden von dieser Diskussion.